Ich wünsche mir, dass die FDP die spannendste politische Partei in Deutschland wird. Und genau daran wollen wir arbeiten, mit mutigen Ideen und auch einem optimistischen Weltbild. Also, dass wir daran glauben, dass die beste Zeit noch vor uns liegt. Und genau das, finde ich, sollten wir im Auftritt verbessern. Daran möchte ich auch gerne mitarbeiten und versuche das auch jeden Tag zu vertreten.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Die FDP steckt in der wohl größten Krise ihrer Geschichte. Nachdem sie aus dem Bundestag geflogen ist, droht der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. An diesem Wochenende wollten sie sich neu aufstellen auf dem Parteitag in Berlin. Christian Lindner ist weg, Christian Dürr heißt der Neue. Kann er sie wieder zum Erfolg führen? Was sind überhaupt seine Pläne und wofür steht die FDP eigentlich? Mit dabei in Berlin war unsere FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rich. Hallo.
Hallo, Herr Groß.
War das der erhoffte Neuanfang da in Berlin?
Ja, ich habe ihn auf jeden Fall so gespürt und der Rest des Parteitags auch. Also es war ja wichtig, dass wir alle zusammenkommen, auch sich jeder mal aussprechen kann und wir dann auch ein neues Team wählen, mit dem wir dann neu durchstarten. Wir kennen es ja schon, wir sind ja vergleichbar mit dem ersten FC Köln, es geht mal rauf und mal runter. Und jetzt geht's auch
große Vergleiche schon
ja,
direkt
genau.
Zu Beginn.
Ich schöpfe großes Vertrauen auch aus dem Aufstieg des FC und genau das soll uns hoffentlich mit der FDP auch mit einem neuen Team gelingen.
War denn eine ähnliche Stimmung auf dem Parteitag wie nach dem Abpfiff im Stadion?
Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber wir arbeiten noch dran an der Stimmung. Gut, das war für jeden FC-Fan natürlich das absolute Highlight. Aber es war eine Aufbruchsstimmung bei uns da und das ist ja das Wichtige eigentlich, dass wir alle wissen, wir können Hoffnung schöpfen und es gibt Chancen und die müssen wir jetzt ergreifen.
Ich habe aber gar kein FDP-Mitglied gesehen, was so mit der Schere ein Stück vom Parteitagsteppich beispielsweise sich rausgeschnitten hat. Einfach nur als Erinnerung, weil der Aufbruch so toll war.
Das wäre mal vielleicht eine Idee für ein neues Ritual, können wir mal mitnehmen.
Ja. Ich frage deswegen, eine Zeitung hat geschrieben, das hatte was von optimistischer Sterbebegleitung. Stimmt das?
Oha, nein. Also eine Sterbebegleitung auf gar keinen Fall. Optimismus aber auf jeden Fall. Also wir sind ja als Freie Demokraten die geborenen Optimisten. Wir glauben immer dran, dass die beste Zeit noch vor uns liegt. Deswegen den Optimismus nehme ich mit.
Den Tiefpunkt zum Wendepunkt machen, würden Psychologen sagen, oder?
Ja, absolut, genauso ist das. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können uns jetzt alle hinlegen und sagen, so, das war's jetzt und wir packen ein. Da sind wir aber, glaube ich, nicht die Typen für. Also ich auf jeden Fall auch nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich in der FDP bin, weil ich glaube, es geht immer irgendwie weiter. Man muss an sich selber glauben, Selbstvertrauen schaffen und dann aus eigener Kraft wieder aufstehen. Und ja, genau das machen wir jetzt.
Ich will gleich mal über einige neue Gesichter sprechen, der Partei und über die Themen natürlich auch, mit denen es nach vorne gehen soll. Aber einen Moment nochmal kurz zurück. Also 4,3%, das war das Ergebnis der Bundestagswahl und rausgeflogen aus dem Parlament. Haben Sie eigentlich inzwischen aufgearbeitet, woran es eigentlich lag?
Ja, das ist immer so schwer zu sagen, woran es gelegen hat, ne? Sagt man ja immer so schön. Also die Aufarbeitung kommt jetzt. Wenn wir jetzt schon nach der kurzen Zeit wüssten...
Kommt erst noch. Also die war noch gar nicht da.
Also wir haben uns natürlich ausgesprochen, nur es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen auch darüber, woran es gelegen hat. Also zum Beispiel waren wir nicht laut genug, haben wir nicht laut genug unsere FDP-Position vertreten. Andere sagen, nein, ihr wart zu laut und habt zu viel vielleicht auch blockiert in so einer Ampelkoalition. Und das zeigt ja, dass wir nochmal genauer hinsehen müssen und dass das eben nicht so einfach ist. Und genau das wollen wir jetzt machen. Unter anderem auch ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten, wo wir wirklich auch nochmal sagen, wo soll es denn jetzt mit der FDP hingehen? Wofür stehen wir? Warum ist es wichtig, dass es Freie Demokraten auch im Parteienspektrum geht? Also deswegen, das ist leider keine Aufgabe, die schnell abgeschlossen ist. Aber wir werden daran arbeiten zusammen.
Aber weil Sie natürlich auch unser FDP-Gesicht hier in Bonn sind, eines der, woran hat es denn aus Ihrer Sicht gelegen? Ganz persönliche Meinung.
Ja, also ich finde es tatsächlich für mich auch schwierig, das zu sagen. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir auch einfach anders aufgetreten wären. Also ich wünsche mir von Politikerinnen und Politikern, dass das eben Leute von nebenan sind, mit denen man gerne auch mal ein Bier trinken geht, die aber auch sinnvoll mich dann in einem Parlament vertreten und genau das erreichen, wofür ich sie dann auch gewählt habe, wofür ich dann das Vertrauen geschenkt habe.
Und Christian Lindner hätten Sie nicht gerne neben sich wohnen und mit dem würden Sie nicht so gerne Bier trinken, oder?
Doch, auf jeden Fall.
Sie müssen das jetzt nicht mehr sagen, er ist kein Parteivorsitzender.
Ja, aber ich meine es ja so, also ich sage ja hier Ihnen immer die Wahrheit. Nein, natürlich. Also
ist er das Problem gewesen?
Nein, ich glaube, dass wir einfach in einer Koalition waren, wo wir uns tatsächlich nicht so haben entfalten können, wie wir wollten, wo wir es nicht geschafft haben, die Dinge, die wir umgesetzt haben, ordentlich an den Mann und an die Frau zu bringen, das zu kommunizieren. Und andererseits haben wir auch einfach ganz viele große Unterschiede gehabt zwischen FDP und dann auf der anderen Seite SPD
und
Grünen.
Das wusste man ja vorher. Also es war ja die sogenannte große Aufbruchskoalition war das ja und Die Lesart war jetzt bei vielen sozusagen immer dieses, naja gut, die anderen sind schuld und wir haben nicht unsere FDP-Position durchgebracht. Logisch, also es ist ja auch keine 100%-Partei an der Stelle mehr gewesen.
Ja, absolut, klar. Und dass wir uns immer erwünschen, FDP pur zu machen, ist auch klar. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass kurz nachdem die Koalition an den Start gegangen ist, dann ja der Ukraine-Krieg angefangen hat, Putin die Ukraine überfallen hat, wir dann auch eine völlig veränderte Situation hatten. Und das hat tatsächlich einiges vom Kopf auf die Füße gestellt, insbesondere auch finanziell. Also wir wissen ja, wie groß die finanziellen Belastungen auch des Ukraine-Kriegs auch für die Bundesrepublik sind. Für mich steht außer Frage, dass wir da helfen müssen, darum geht's nicht. Aber natürlich hat das auch nochmal den Bundeshaushalt strapaziert und dann auch uns in unserem Kernthema stabile Finanzen, generationengerechte Finanzen auch so berührt, dass wir ständig in ja einer Zerreißprobe eigentlich waren. Ne? Wenn wir auf der einen Seite SPD und Grüne haben, die eigentlich immer gerne die Schuldenbremse aufweichen wollten, wir eben die nächsten Generationen nicht belasten wollten, dann war das eben für uns ja einfach ein Aufeinanderprallen von zwei verschiedenen Positionen.
Also diese ganzen Pakete, die jetzt verabschiedet worden wären, wären mit der FDP nicht machbar gewesen. Also dieses viele Geld jetzt fürs Militär natürlich, für die Bundeswehr auf der anderen Seite, infrastrukturell. Ich meine, das merkt natürlich jeder Bürger da draußen. Also Schulen sind marode, die Brücken sind marode, die Straßen sind kaputt. Also das wäre alles mit der FDP in der Form nicht machbar gewesen.
Na, wir wollen ja auch die Infrastruktur verbessern, so ist es nicht.
Nur halt kein Geld dafür ausgeben.
Doch, auch Geld dafür ausgeben, aber wir müssen immer auch einen Plan haben, wie das überhaupt zurückgezahlt werden soll. Also wir beide könnten uns jetzt zurücklehnen und sagen, ja, wird schon irgendwie klappen, aber das sind dann ihre Kinder, die das bezahlen müssen und
gut,
die dann
wenn ich
keine
jetzt
Spielräume
in
mehr
in
haben.
In dem Beispiel, wenn ich jetzt mir ein neues Haus kaufe oder das Haus renoviere, was vielleicht sinnvoll ist, damit es im Dach nicht reinkommt, nehme ich halt einen Kredit auf und zahle den sauber zurück im Falle und dann habe ich aber den größten Schaden erstmal vermieden, bevor das Haus komplett zusammenstürzt, sag mal, um in dem Bild zu bleiben.
Ja, aber Sie haben dafür dann auch einen Finanzierungsplan und wissen auch genau, bis wann Sie dann Ihr Haus zurückbezahlt haben. Und genau das ist eben hier nicht klar.
Wir kommen schon ein bisschen weg eigentlich. Ich will nochmal zurück zu Christian Lindner und der Wahrnehmung ehrlicherweise auch bei dieser Bundestagswahl, wo die FDP vielleicht ja auch vor allem durch ihn, er ist nochmal der Spitzenkandidat gewesen, als sehr, sehr kühl, als kalt, als sehr, sehr ja, marktorientiert, neoliberal wahrgenommen worden ist. Ist das generell vielleicht das falsche Bild? Das wollen die Leute vielleicht in dieser Kälte nicht mehr.
Das finde ich jetzt sehr schwer einzuschätzen für mich. Also das müssen, glaube ich, die Leute draußen entscheiden, die Hörerinnen und Hörer. Aber wichtig ist ja, dass wir auch mal zeigen müssen, dass wir ein Team haben. Wir haben ja nicht nur einen Charakter vorne an der Spitze. Vielleicht ist uns das nicht gut genug gelungen.
Man dachte das immer, es war so eine One-Man-Show, oder? Christian Lindner ist eigentlich FDP und FDP ist Christian Lindner. Also in der Außenwahrnehmung.
Und dafür hatten wir noch so viele tolle andere Charaktere, wie zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die auch eine völlig andere, ja, einen völlig anderen Auftritt hat. Ne? Ich kenne sie seit vielen Jahren hier gut aus dem Rheinland. Haben wir noch viele andere, auch ein Wolfgang Kubicki, der ja auch ja, nochmal eine ganz andere Seite der Partei gezeigt hat.
Sie, also Strack-Zimmermann ist Ende 60, Kubicki ist 73, das ist der alte FDP-Silberrücken, der steht doch nicht ernsthaft für Aufbruch und Neuanfang, oder nicht?
Und deswegen haben wir ja einen neuen jungen Parteivorstand gewählt.
Zu dem kommen wir übrigens gleich. Ja, was braucht es denn für eine FDP? Also aus Ihrer Sicht, ich habe gerade so ein bisschen angedeutet, vielleicht fehlt, ist meine Analyse, vielleicht fehlt den Menschen so ein klein bisschen Herzenswärme der Partei aus der Retrospektive. Was braucht die FDP aktuell? Also, überhaupt wieder wahrgenommen zu werden übrigens.
Ja, also genau das möchte ich zum Beispiel auch anbieten, ne, als Rheinländerin sowieso, dass wir eben auch zeigen, also wir sind normale Menschen, wir sind auch Bürgerinnen und Bürger, wir wollen, dass es in diesem Land vorangeht. Und für mich sind so die wichtigsten Attribute Mut, Fleiß. Wir wollen hier wirklich anpacken und wir sind aber auch sympathisch im Auftreten, nahbar. Wir hören zu und wir packen dort an, wo der Schuh drückt. Also ich wünsche mir, dass die FDP die spannendste politische Partei in Deutschland wird. Und genau daran wollen wir arbeiten, mit mutigen Ideen und auch einem optimistischen Weltbild. Also dass wir daran glauben, dass die beste Zeit noch vor uns liegt. Und genau das, finde ich, sollten wir im Auftritt verbessern. Daran möchte ich auch gerne mitarbeiten und versuche das auch jeden Tag zu vertreten.
Spannend auch im Sinne, weil sich die Positionen in den Köpfen sozusagen der Partei widerspiegeln. Also einfach spannende Charaktere, Menschen mit Charisma auch.
Ja, auf jeden Fall. Also es gehört ja mit dazu, ne? Dass man dann auch polarisiert, dass der eine sagt, ach, den finde ich jetzt total super und der andere sagt, naja, mein Typ ist er jetzt nicht. Das gehört, glaube ich, im politischen Geschäft auch mit dazu. Aber dann macht man eben auch ein Angebot von unterschiedlichen Charakteren, wo jeder sozusagen seinen Favoriten wiederfindet und dann aber ein Team auch sehr gut zusammenarbeiten kann und auch nicht gegeneinander arbeitet. Auch das ist ja immer wichtig.
Menschen mit Charisma, ich gucke mal, wie weit der Weg jetzt ist zum neuen Vorsitzenden, zu Christian Dürr. Christian II. Sozusagen jetzt als Parteivorsitzender. Ist sein größter Nachteil, dass er im Grunde genommen einer der engsten Vertrauten von Christian Lindner war und ehrlicherweise auch als Fraktionsmitglied, als Fraktionschef mitunter auch eines der Gesichter dieser gescheiterten Ampelkoalition?
Also das habe ich tatsächlich in der Presse vorher gelesen. Ich empfinde es aber tatsächlich nicht so. Also es macht ja auch Sinn, jemanden mitzunehmen, der auch politische Erfahrung hat und der auch Erfahrung hat in der Leitung von Gremien. So, und Christian Dürr war da auch an der Schaltzentrale, ist aber auch ein sehr, sehr kluger Kopf. Auch jemand, der Menschen zusammenführen kann. Das sollte man in der jetzigen Lage auch unserer Partei echt nicht unterschätzen. Also seine Mission ist es, die Partei wieder zu vereinen und dann eben mit diesem Team nach vorne zu führen. Er ist eine echte Führungsperson, ein echter Leader. Und deswegen, glaube ich, wird er im Moment noch unterschätzt. Und ich freue mich sehr darauf, dass er jetzt zeigen kann, dass er der Richtige für den Job ist.
Er wirkt so auf den ersten Blick, das schreiben auch einige so, als der Konsenskandidat. Ja? Dass man sozusagen in einer im Grunde zersplitterten Partei aktuell, es gibt die Kubikis noch, es gibt da ein paar junge Wilde und so. Und jetzt hat man mit Christian Dürr so einen Konsens. Also einer, der jetzt keinem wehtut, der nicht auf der einen wie auf der anderen Seite sozusagen in der Amplitude total ausschlägt. Ist das die richtige Analyse?
Finde ich nicht. Also er tut weh, und zwar dem politischen Gegner, das soll er ja auch. Ne? Also das hat er auch auf dem Parteitag ja in seiner Antrittsrede gezeigt. Und diese Zersplitterung der FDP, diese angebliche, ich nehme das so wahr, dass das tatsächlich herbeigeredet und herbeigeschrieben wird. Leider übrigens auch von unseren eigenen Leuten. Also so ein Lager auch zum Beispiel rund um den thüringischen Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich. Dieses Lager ist sehr, sehr viel kleiner, als das manchmal scheint.
Der sich mal hat von der AfD wählen lassen.
Ja, genau. Ich erinnere mich noch gut an unser Interview nach dieser Wahl, Herr Groß.
Ja, da habe ich Sie gefragt, ob es Ihnen peinlich ist, in der FDP zu sein.
Ob ich mich schämen würde, haben Sie gefragt, genau. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und also unmöglicher Vorgang damals. Und Kemmerich hat echt der FDP nachhaltig geschadet, auch kürzlich noch. Aber der hat auf dem Parteitag auch nicht mehr die entsprechenden Mehrheiten bekommen. Er ist auch nicht in den Bundesvorstand gewählt worden. Und das zeigt, dass dieses Lager immer sehr, sehr laut ist und sehr laut macht, aber eigentlich überhaupt nicht für die FDP spricht und tatsächlich sehr, sehr klein ist. Ist auch gut, dass wir das mal geklärt haben übrigens.
Und dennoch würden Sie sagen, arbeiten Sie sich so ein bisschen an der AfD vielleicht auch ab? Ich meine, der Titel des Parteitages war ja auch, ändern wir die Politik, bevor es 2029 die Falschen tun. Das ist ja sozusagen mit Blick auf das große Ungeheuer, was die AfD im Falle bei vielen, vielen Prozent liegt. Ist es nicht viel klüger, am Ende des Tages mal zu sagen, wir drücken jetzt mal den Amtierenden die Daumen, dass die eine richtig gute Politik machen, auch wenn sie da nicht dabei sind, damit eben die AfD gar nicht so eine große Rolle mehr spielt? Könnte ja auch eine Erzählung sein.
Man kann auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ne? Also klar müssen wir auch darüber sprechen, was uns hier blüht, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dass Deutschland wieder funktioniert. Also sind ja die einfachsten Dinge, man muss ja nur durch Bonn fahren. Ich stand selber gerade eben noch im Stau, geht vielen anderen auch so. Über Bürokratie können wir auch stundenlang sprechen. Also wenn man das Gefühl hat, das Land funktioniert nicht mehr, dann zeigt ja jede Forschung, tendiert man dazu, die extremen Ränder zu wählen. Und genau das passiert hier gerade. Deswegen, klar, drücke ich einer Regierung natürlich die Daumen, dass die es schaffen, dass Deutschland wieder funktioniert, weil wir davon alle was haben. Und wir bringen auch unsere Ideen dazu ein.
Aber dann merken ja vielleicht alle, dass man die FDP dafür gar nicht braucht.
Naja, also wir werden weiter Ideen auch einbringen, auch in der außerparlamentarischen Opposition. Und ich glaube, dass unsere Ideen auch gebraucht werden. Und ich kann nur daran appellieren, dass Demokraten sich auch mal ein bisschen was bei uns abschauen. Das passiert übrigens auch ab und zu mal, finde ich auch ganz gut.
Was denn?
Also wir haben ja unterschiedliche Dinge, zum Beispiel, über die wir in der Schulpolitik nachdenken. Das ist ja so mein Steckenpferd. Ich predige immer mal wieder neue Ideen, was zum Beispiel Digitalisierung angeht. Werden oft abgelehnt im Parlament und dann doch ein paar Wochen später wird dann doch mal die eine oder andere Idee von mir umgesetzt. Finde ich gut. So kriege ich keinen Applaus für, klatsche ich mir selber für, aber das passiert schon. Also parlamentarische Opposition und auch außerparlamentarische Opposition, die haben eine Wirkung. Also deswegen können wir uns jetzt nicht einfach hinlegen und zusammenpacken. Es braucht natürlich eine liberale Kraft. Es braucht ja immer auch noch eine Partei.
Ja, das sagen Sie so. Das ist wie so ein, es braucht natürlich eine liberale Kraft. Wer sagt das denn? Also, ja. Wer sagt das denn? Aktuell, also 4,3% haben das noch gesagt, dass es eine liberale Kraft im Deutschen Bundestag braucht.
Ja, und wir arbeiten jetzt daran, dass es wieder mehr Leute sagen. Ich glaube, auch im Herzen werden das auch viele Leute so fühlen, auch wenn sie uns vielleicht nicht ihre Stimme gegeben haben, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sich das dann auch wieder in Stimmen umwandelt. Also, dass es eine Kraft braucht, die an den Einzelnen glaubt, ans Individuum, an die eigene Entfaltungskraft, dass man etwas erreichen kann, wenn man sich anstrengt. Also die Kraft hat natürlich einen festen Platz auch im Parteienspektrum. So, und das ist jetzt ein Rückschlag, aber wie gesagt, wir hängen jetzt nicht die Schuhe an den Nagel.
Ich fand das total interessant. Als ich neulich mit Armin Laschet genau über das Thema gesprochen habe, hat er gesagt, ja, die anderen Parteien haben aber ehrlicherweise von diesen Urpositionen der Ursprungsparteien wahnsinnig viel übernommen. Also er sagte beispielsweise, normalerweise müsste für die CDU ist eine Ampelkoalition eigentlich nicht schlagbar, weil die Ampelkoalition hat ja alles, was man braucht. Also sie hat den sozialen Aspekt, die hat den Umweltaspekt und die hat den wirtschaftlichen Aspekt. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Normalerweise kann die CDU dagegen gar nichts mehr machen. Also seine Analyse. Hm. Und dann haben die drei sich aber so verstritten, ich meine, das wissen sie besser als ich, dass das hinten und vorne alles nicht geklappt hat. Was ich damit sagen will, natürlich werden liberale Positionen ja auch von SPD und CDU inzwischen übernommen, sodass es vielleicht wirklich so ist, dass man die FDP gar nicht mehr wirklich braucht.
Nein, also nur weil man eine oder andere Position übernommen wird, das reicht ja nicht aus. Also wir sind die einzige Partei, die folgende Dinge vereinbart. Zum einen eine finanzielle Stabilität, die heißen soll generationengerechte Finanzen, zusammen auch mit einer stark wirtschaftlichen Ausrichtung, freiheitlich-wirtschaftlichen Ausrichtung. Das kombiniert aber mit einer gesellschaftlichen Freiheit. Die kriegen sie zum Beispiel bei der CDU absolut nicht, wenn es darum geht, lass doch jeder lieben, wen er will, heiraten, wen er will, Kinder adoptieren, wie er will. Also da hat ja die CDU immer Fundamentalopposition gemacht, ne? Also diese Kombination, die gibt es so nur bei uns. Und deswegen braucht es natürlich auch so eine Partei, die dieses Lebensgefühl auch verkörpert. Jeder Jack ist anders und lass die Leute doch einfach in Ruhe bitte mal machen und einen schlanken Staat der Leitplanken setzt. Also wenn eine CDU von sich behauptet,
liberal zu sein. Aber gibt es jetzt das Ministerium für den schlanken Staat sozusagen, das Ministerium für Digitalisierung und Staatsreform?
Spannende Geschichte. Also man will eigentlich Bürokratie abbauen und das Erste, was man macht, ist ein neues Ministerium einsetzen.
Aber ist es nicht sinnvoll aus Ihrer Sicht? Sie kämpfen doch gerade für KI und für genau diese Themen.
Ja, absolut. Aber der Staat wächst ja trotzdem gerade auf. Und das, finde ich, ist ja eigentlich das Perverse, dass man sagt, wir wollen Bürokratie abbauen, aber wir bauen jetzt erstmal den Staat auf, damit wir das machen. Das kann man ja irgendwie auch niemandem erklären.
Ich hätte erwartet, was wäre denn Ihre Idee gewesen?
Naja, jetzt erstmal sich hinzusetzen und zu überlegen, wie kann ich denn in jedem Ressort auch mal einsparen? Jedes Ressort einzeln durchgehen, jedes Ministerium sich zu überlegen, welche Ausgaben sind noch sinnvoll, auch in der jetzigen Zeit, auch in der Wirtschaftskrise, und welche sind nicht mehr sinnvoll. Das passiert nicht. Stattdessen werden alle Probleme gerade mit Geld zugeschüttet. Also nochmal, ich hoffe, dass sie erfolgreich sind, aber ich glaube nicht dran, wenn man schon am Anfang so rangeht und sagt, jetzt machen wir erstmal ein neues Ministerium, jetzt stellen wir erstmal neue Leute ein und dann gucken wir mal, wie wir Bürokratie abbauen. Also da habe ich große Zweifel.
Christian Dürr, der neue FDP-Chef, hat gesagt in seiner Antrittsrede, man braucht mehr Mut zur Entscheidung und mehr Mut zu grundsätzlichen Reformen. Welche meint er?
Also das grundsätzliche Reform wäre zum Beispiel mit Blick auf den Sozialstaat zu schauen. Also wir wollen ja als Liberale einen Sozialstaat, der niemanden im Stich lässt, aber ansonsten eher Anreize dazu setzt, dass man...
Aber das ist eine Floskel. Also was ist denn das konkret? Was heißt ein Sozialstaat, der niemanden im Stich lässt?
Niemanden im Stich lässt, aber ansonsten auch die Leute dazu ermuntert, eben sich selber aus einer Situation auch herauszuarbeiten.
Also höheres Bürgergeld erstmal, weil dann lässt man niemanden im Stich und
genau das
Anreiz,
Gegenteil.
Das noch zu verdoppeln, damit man das noch schneller hinkriegt.
Also wir wollen ja ein Bürgergeld, das treffsicher ist. Also es soll heißen, wenn man in eine Notlage kommt, soll natürlich der Staat einen nicht ins Bodenlose fallen lassen, sondern dann brauchen wir einen Solidarstaat. Aber wenn wir eine Bürgergeldsituation haben, wo es größeren Anreiz gibt, mit seinem Hintern morgens zu Hause zu bleiben, als arbeiten zu gehen, dann haben wir eine Fehlentwicklung. Und das ist etwas, was zum Beispiel die Sozialdemokratie nicht gesehen hat, worüber es viel Streit in der Ampelkoalition gab, weil wir eben als FDP wollten, dass es mehr Anreize gibt, dann sich selber was zu erarbeiten und dann übrigens auch den Aufstieg zu schaffen. Also wir sind als FDP noch die letzte politische Kraft, die dafür steht, dass wir das Aufstiegsversprechen einlösen, dass wenn man sich anstrengt, dass man etwas erreichen kann. Und das meine ich mit einem treffsicheren Sozialstaat, also der keinen im Stich lässt, aber ansonsten auf die Eigenverantwortung der Leute setzt.
Ich glaube, ist auch Teil des Koalitionsvertrags inzwischen. Hubertus Heil musste dafür auch gehen, glaube ich auch.
Also
an der Stelle hat sich ein bisschen was bewegt. Aber wenn ich jetzt rausgehe und sage, also ich habe mit Franziska Müller recht gesprochen und die FDP, die plant jetzt grundsätzliche Reformen für dieses Land, dann fragen die mich, ja, nenn mal drei.
Also wir haben ja auch sind ja in der Arbeit für ein neues Grundsatzprogramm, deswegen also stay tuned, kann ich da sagen. Also da kommen natürlich auch ein paar Ideen, die wir uns jetzt auch erarbeiten. Aber
also es ist noch nicht fertig mit anderen Worten, die Art der Reform.
Nee, das geht jetzt natürlich auch los, indem wir uns das auch erarbeiten. Aber wir sehen ja, dass der Staat nicht funktioniert. Ein Thema, was ich da noch ansprechen kann, ist das ganze Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das ist auch eins meiner wichtigsten Themen, weil das, glaube ich, ein großes Potenzial bietet, dass unser Leben tatsächlich besser und einfacher wird. Ob das jetzt ein Gang zum Amt ist oder ob das vielleicht auch eine smarte Ampelsteuerung ist, damit der Verkehr besser fließt. Da haben wir zum Beispiel Riesenchancen, wo wir dann auch grundlegende Reformen mal machen können, wo wir mal mutig sagen können, jetzt passt mal auf, müssen wir wirklich uns selber so einschränken oder können wir auch mal Verwaltung digitalisieren? Können wir einfach mal ein Jahr
aber
lang...
Aber das will ja der neue Digitalminister. Der kommt ja gar nicht aus der Politik im Übrigen, der kommt aus der Wirtschaft und ist fit in diesem Thema, aber genau das will der ja.
Ja, ich hoffe, dass es, also ich wünsche ihm, dass es klappt, aber mir wäre es jetzt mal wichtig zu sagen, können wir mal in einem Jahr alles digitalisieren, was man digitalisieren kann und zwar jetzt mal ohne Rücksicht auf bestehende Gesetze oder Verordnungen, sondern wir machen jetzt
und
einfach mal...
Und den Datenschutz.
Mal. Datenschutz wird immer so vorgeführt als große
Sie
Bremse.
Sie haben doch den Datenschutz immer da wie eine riesige Flagge über alles gehalten und nichts durfte man, weil die FDP immer gesagt hat, der Datenschutz.
Ja, aber er ist gar nicht so eine große Bremse, wie alle immer tun. Das Lustige ist, immer wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nicht gemacht werden kann, wird gesagt, Datenschutz, Datenschutz. Und in den wenigsten Fällen ist das tatsächlich. Ich glaube, dass das alles gerade in Zeiten von KI gut mit dem Datenschutz vereinbar ist, weil wenn eine Maschine drüber guckt, ist das vielleicht auch sogar nochmal aus Datenschutzsicht besser, als wenn ein Mensch mit Bias drüber guckt. Auch die Fragen müssen wir ja stellen. Das könnte ja auch zum Beispiel so ein Punkt für grundlegende Reformen sein.
Das wäre eine Veränderung bei der FDP, das war ja bisher nicht so.
Also wir halten ja trotzdem Bürgerrechte und Datenschutz hoch. Nur wir müssen ja schauen, wie entwickelt sich Technologie weiter? Und gibt es nicht auch Chancen, bietet nicht KI zum Beispiel auch Chancen, dann eben sich solchen Datenschutzfragen anders zu stellen, den Datenschutz zu wahren? Aber trotzdem dabei mal Dynamik aufzunehmen und ein bisschen Fahrt. Ne?
Ich möchte mal zu ein paar Personen kommen, die ich wirklich ganz spannend fand nach diesem Parteitag, nämlich zu zwei Frauen. Endlich mal, muss man sagen, in dieser doch hart männerdominierten FDP von früher sind jetzt, oh Wunder, zwei Frauen mit dabei. Eine, da kennt man den Vater besser als sie, nämlich Susanne Seehofer, Vater Seehofer, CSU-Legende, muss man sagen. Selber ist sie 34 Jahre alt, kleine Tochter hat sie, in ihrem Kühlschrank sei immer Joghurt, Bier und Leberkäse. Braucht man genau eine solche Frau?
Ja, auf jeden Fall. Also Susanne Seehofer ist echt ein politisches Ausnahmetalent. Ganz, ganz tolle Kollegin, ganz, ganz tolle Frau. Übrigens auch Managerin bei BMW, also Karriere hat sie auch noch gemacht. Ne? Also es ist echt toll. Ihr Tag muss irgendwie 36 Stunden haben. Engagiert sich jetzt auch noch für die FDP. Wir können sehr, sehr froh sein, dass wir sie an Bord haben. Und ich glaube, dass wir noch sehr, sehr viel von ihr hören werden. Also wirklich, bin sehr begeistert von
also
ihr.
Also sie kann eines der neuen bekannten, vielleicht auch prominenten Gesichter der Partei werden, würden Sie sagen?
Ja, auf jeden Fall. Gehe ich auch fest von aus.
Die dann irgendwann, wenn man jetzt diese Konsenssituation überwunden hat, dann im Falle Christian Dürr ablöst.
Man weiß ja nie, wie das Leben so spielt und wie es weitergeht. Also schauen wir mal nicht in die Glaskugel.
Sie ist ja noch jung. Ähnlich jung, nur ein paar Jahre älter, ist die neue Generalsekretärin Nicole Büttner, eine Frau aus der Wirtschaft. Wie könnte es anders sein bei der FDP? Sie ist Geschäftsführerin eines Berliner KI-Unternehmens. Und die muss es ja jetzt eigentlich richten. Also die Generalsekretärinnen in diesem Fall sind ja die, die in aller Regel in den Talkshows richtig auf die Trommel hauen. Kann sie das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr froh gerade über die Personalie Nicole Büttner. Man muss sich das vorstellen, wir sind ja gerade in der FDP in einer Krisensituation, haben wir gerade drüber gesprochen. Und eine erfolgreiche Unternehmerin, also ihre Firma, die Merantix, läuft richtig gut. Eine erfolgreiche Unternehmerin sagt, ich gehe da jetzt an Bord und ich helfe der FDP wieder nach vorne und ich investiere meine Zeit in die FDP. Das ist eine super Bombennachricht. Also ich bin sehr begeistert und also sie kann sich durchsetzen, als Frau in der KI-Welt zu bestehen. Das hat sie also gelernt und bin sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt machen wird. Also sie hat auch tolle Einstiegsreden gemacht, hat auch schon unseren Leitantrag eingebracht. Ich bin begeistert und ja, ich glaube, das ist genau die richtige Richtung.
Aber wie lange hält denn da Wolfgang Kubicki still? Der wird sich doch von diesen beiden jungen Damen, sag ich mal, mit seinen 73 und seinem Gedankenkonstrukt, was ähnlich alt ist, doch nicht viel sagen lassen, oder?
Tja, ich glaube, das wird dann das große Problem für Wolfgang Kubicki. Denn die beiden Frauen werden nicht zurückstecken und das ist auch gut so.
Das heißt, Kubicki ist ein Auslaufmodell und den nehmen wir jetzt noch ein bisschen mit, aber das ist auch gut.
Ich weiß es nicht. Auch da kann ich nicht so gut in die Kristallkugel schauen.
Braucht es mehr Frauen und weniger Kubikis in der FDP?
Wenn es nach mir geht, ja. Und wir haben tatsächlich ja auch noch weitere gute Frauen gewählt. Ne? Wir haben auch noch eine Lydia Hüskens, eine Wirtschaftsministerin aus Sachsen-Anhalt gewählt, auch eine sehr, sehr tolle Fachfrau. Und auch Svenja Hahn, das ist die Chefin der europäischen Liberalen. Ja? Die ist auch noch ein bisschen jünger als ich. Also auch eine tolle junge Frau. Also ich glaube, die werden dort auch ordentlich laut machen und können einem Wolfgang Kubicki auf jeden Fall Paroli bieten, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Sie sind ja auch noch nicht wirklich alt, Sie sind auch noch unter 40. Also was ist denn mit Ihnen eigentlich auch bundespolitisch in der Verantwortung in einer Position?
Also ich habe ja jetzt in der Landtagsfraktion wichtige Aufgaben und mein Tag hat tatsächlich auch nicht so viele Stunden. Deswegen bin ich da gerade genau an der richtigen Stelle. Also ich habe ja seit Januar den Vorsitz inne der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Landtag. Und das ist ja das Zukunftsthema, da stürze ich mich richtig rein und deswegen, ich fahre gerne als Delegierte hin, helfe auch gerne beim Grundsatzprogramm, das mache ich, da bringe ich mich auf jeden Fall ein. Und aber ansonsten werde ich gerade sehr viel in Düsseldorf und in Bonn gebraucht.
Sie haben 2 Jahre noch einen Job dort, also bis Frühling 27, dann sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Für die FDP, und ich glaube, das ist auch nicht übertrieben, geht es wirklich ums Überleben. Also es geht ums Überleben und das ist bei diesem Parteitag eben auch deutlich geworden. Jetzt hat man ein paar junge Köpfe noch aufgestellt, es geht sicherlich aber auch um Ideen. Wie kann es Ihnen denn gelingen, überhaupt Gehör zu bekommen für die Themen, die Ihnen wichtig sind, ganz konkret für den Landtag für 27?
Also gute Ideen entwickeln ist schon mal der erste Schritt, ne? Also wenn man nichts zu erzählen hat, dann muss man, glaube ich, auch nicht vors Mikrofon treten. Und ansonsten genau dafür dann eben trommeln auf den unterschiedlichsten Wegen. Und das ist zum einen das typische Gespräch am Gartenzaun. Das ist aber auch so ein Gespräch, was wir beide führen. Und es ist viel Arbeit auch in den sozialen Medien. Wir haben jetzt bei der Bundestagswahl gesehen, dass insbesondere die Linke dort reüssiert hat. Die sind von 4% auf 9% geklettert. Das ist genau das, was ich mir eigentlich für die FDP gewünscht hätte. Und ich glaube, dass wir bislang die sozialen Medien da unterschätzt haben und jetzt unbedingt daran arbeiten müssen, dass wir dort besser vorkommen, insbesondere dort auch junge Leute erreichen und auch eine Alternative mal zeigen zu eben den Linken und Rechten, die dort vor allem auf Stimmenfang gehen. Also das ist so Teil meiner Strategie, tatsächlich mehr Gehör zu finden.
Aber es muss Sie doch ungemein ärgern, dass Schwarz-Grün im Land vergleichsweise geräuschlos und viele sagen sogar ganz gut regiert und gerade jemand wie der Ministerpräsident eine offensichtlich ganz ordentliche Nähe auch zu der Grünen Partei entwickelt hat. Da kriegt man doch als FDP-Frau sofort eine Faust in der Tasche, oder nicht?
Na klar. Auf jeden Fall. Wir zeigen das ja auch immer wieder auf, wo es dann eben nicht funktioniert. Und also was man Hendrik Wüst lassen muss, das ist ein absoluter PR-Profi. Um nochmal auf den FC zurückzukommen, die Bilder im Stadion hat er wieder richtig gut gemacht.
Schaumschläger?
Ja, also wenn man dahinter
Hendrik
schaut.
Hendrik Wüst ist ein Schaumschläger, Ihrer Meinung nach?
Ja, also diese ganze Regierung ist eine Schaumschlägerei. Und wir wissen das, dass sie sich hinter den Kulissen auch echt die Köpfe einschlagen. Wie gesagt, ich mache auch Schulpolitik. Da kriegen die so gut wie nichts auf die Kette, weil sie sich halt ideologisch so fern sind. Wir machen jetzt diese Woche im Plenum ein Schulrechtsänderungsgesetz, das so schlecht ist, dass es Mittwochabend um 23 Uhr debattiert wird. Weil es unter anderem da einen Angriff auf das gegliederte Schulsystem geht. Da haben sie sich was, also die Grünen freuen sich, weil es für sie ideologisch nochmal in Richtung Einheitsschule geht. Die CDU lässt das mit sich machen. Also so geräuschlos ist das tatsächlich da alles nicht. Und das ist zerstritten im Hintergrund. Und wir werden weiter daran arbeiten, das natürlich auch ans Tageslicht zu bringen. Und ganz ehrlich, schauen Sie raus und schauen, wie unser Land funktioniert, wie unsere Schulen zum Beispiel aussehen, dass mit KI immer noch nicht genug vorangeht. Deswegen brauchen wir diese Enquete-Kommission. Deswegen haben wir die ja auch beantragt. Was auch Infrastruktur angeht, die Probleme liegen ja alle auf der Hand. Also geräuschlos regieren, darauf können Sie sich nicht verlassen, dass das jetzt tatsächlich noch hält, sondern das bröckelt immer weiter.
Aber wer ist denn dann der Top-Gegner von Ihnen? Also jetzt gerade mit Blick auf 27, also die Grünen sind so wie so ein, ich nehme mal das Wort, haben viele gemacht schon, Erbfeind in den Mund. natürlich sollte der natürliche Gegner auch die AfD sein, haben Sie jetzt beim Parteitag, glaube ich, deutlich gemacht. Ja. Sie sagen aber auch, Hendrik Wüst ist ein Schaumschläger. SPD zum Teil unter ferner liefen, aber haben sie eine gewisse soziale Nähe natürlich. Wer ist es denn jetzt?
Ja, also Hauptgegner machen wir hier nicht aus, genau. Also wir werben ja für unsere Position und wollen eben für einen Politikwechsel auch werben und dafür eben, wofür Liberalismus steht. Deswegen, also machen wir einfach das beste Angebot im Parteienspektrum. Das ist unser Ziel. Und dann, also was Gegner angeht, also ich glaube, in den Kategorien sollte man nicht denken, sondern eher zeigen, wer hat die besseren Ideen.
Um dann vielleicht irgendwann auch mal wieder Regierungsverantwortung zu haben. Ist das Ihr größter beruflicher Traum, Schulministerin in Nordrhein-Westfalen?
Oh, das weiß ich nicht, Herr Groß. Ich bin so ein Typ, ich versuche jetzt in der Gegenwart meinen Job bestmöglich zu machen. Und ansonsten sehe ich, dass das Leben immer mal wieder Chancen links und rechts bereithält. Gucken mal, wo es hingeht und wir entscheiden dann, wenn es soweit ist. Also ich bin da total offen.
Sehr, sehr schwurbelig, ehrlicherweise.
Ja, ist es auch.
Aber wenn jemand sagen würde, wollen Sie es machen, ja oder nein?
Ja, jetzt heute?
Naja, wenn es der liebe Gott und die Wähler so wollen, dass sie vielleicht doch noch irgendwie in Verantwortung kommen.
Also ich bin kein Mensch, der sich vor Verantwortung drückt und Arbeit findet mich auch immer irgendwie. Also deswegen könnte ich das auf gar keinen Fall ausschließen. So, aber also wenn es in 2 Jahren so ist, könnte ich mir das per heute vorstellen. Aber schauen wir mal, was in 2 Jahren ist. Jetzt geht es, glaube ich, erstmal darum tatsächlich, dass wir wieder für liberale Positionen so werben, dass wir überhaupt mitregieren können. Das ist mein Ziel und deswegen sage ich immer einen Schritt nach dem anderen. Also so möchte ich sozusagen auch verstanden wissen, ich mache Politik nicht, um irgendein Karriereziel zu erreichen. Ich habe vorher auch in der freien Wirtschaft Karriere gemacht, sondern ich mache das, weil ich hier etwas bewegen will. Und deswegen, es geht nicht um mich. Genau.
Sagt Franziska Müller-Rech, unsere FDP-Landtagsabgeordnete. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Groß.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.